Episode 16. Heidelbeeren im Garten. Die 15 wichtigsten Fragen zu Heidelbeeren. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen in umgekehrter Reihenfolge. Zu diesem Thema haben wir einmal mehr unseren Gartenexperten und Dauergast Markus Kobeltier. Hallo, Markus.
Herzlichen Dank, Reto.
Schießen wir gleich los, dass wir zügig durch diese Punkte kommen. Zur Einführung, du hast mal gesagt, die Heidelbeeren seien die erfolgreichsten Strauchbeeren der letzten 100 Jahre. Kannst du das irgendwie quantifizieren oder wie kommst du
da? Ja, also ich meine, der Fall ist klar, die Domestizierung der Kulturheidelbeere begann genau 1909, erst in den Ende der 10er. Anfang der 20er Jahre kamen die ersten Sorten raus, vorher gab es gar keine Sorten. Und von da an hat die Heidelbeere einen kontinuierlichen Anstieg gehabt. Mhm. Verdoppelt sich der Konsum, verdoppelt sich alle 3 bis 5 Jahre in den westlichen Ländern. Also es ist schon gigantisch. Heute hat die Heidelbeere bereits die Himbeere als zweitwichtigste Beerenobstart überholt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass sie auch die Erdbeere überholen wird.
Ja.
Und gibt verschiedene Gründe dafür. Das eine ist diese Schwierigkeit der Obstart, weil sie eben nur auf saurem Boden angebaut werden kann. Das führt dazu, dass es vielleicht nicht so zu einem Boom kommt, der dann wieder in sich zusammenbricht, sondern es geht einfach kontinuierlich weiter. Und das zweite ist, denke ich, schon die, ich sage immer so gerne, ist ein bisschen zynisch, dass die Heidelbeere die Pille unter den Beeren ist, oder? Die Beerenpille. Es ist einfach so ein handliches, auffällig blaues Ding, das kannst du in die Hand nehmen, weil es so selektioniert ist, dass es nicht saftet, kannst du es in die Hand nehmen und dir halt wie eine Pille zuführen. Ja. Gesund soll es auch noch sein, hat viele Anthocyane, andere Stoffe, die gesundheitlich interessant sind. Und dann ist es auch so ein Snack, wenn man sich Kinder beobachtet, war kürzlich, als man noch reisen durfte in den USA, da ist es üblich, dass Kinder dann auch mal so mit einer Box Heidelbeeren, so eine Riesenbox, ruhig gestellt werden. Dann haben sie die Heidelbeeren und essen die Heidelbeeren. Ja. Es ist halt einfach eine praktische Frucht. Mit einer Himbeere hättest du rote Finger.
Ja, genau.
Mit einer Erdbeere hättest du Matsch, oder?
Es ist unverpackt gut verpackt, die Heidelbeeren.
Genau, unverpackt gut verpackt. Und das sind halt so
ein paar Vorteile. Kann es nicht auch sein, dass wir bei uns eigentlich immer verglichen mit der Waldheidelbeere, die natürlich aromatisch durchaus Gleichwertiges, wenn nicht Besseres zu bieten hat, dass man durch diesen Vergleich, dass es länger ging, bis diese Kulturheidelbeere bei uns so erfolgreich wurde?
Ja, weil sie halt anders ist, weil sie nicht rot durchgeführt. Nein. Aber länger ist es nicht gegangen. Es hat halt im Prinzip hat es ein Land nach dem anderen genommen. Zuerst die USA, dann kam Mexiko, Kanada dazu. Dann kam Übersee, dann wurden immer mehr Sorten gezüchtet, die wenig Kälte brauchen, indem andere Vaccinium-Arten eingezüchtet wurden. So konnte man auch in Low-Chill-Zonen, also in Ländern, wo es eben keinen oder nur wenig Winter gibt, Heidelbeeren anbauen. Dadurch ist dann die ganzjährige Verfügbarkeit der Heidelbeeren gekommen. Und so hat sich das so langsam sehr kontinuierlich aufgebaut.
Okay. Ja. Bei Pflanzen dauert ja alles ein bisschen länger, hm?
Ja, 100 Jahre für die Karriere einer Kulturpflanze von nichts an die Spitze ist eine kurze Zeit.
Ja, schlussendlich, ja. Man kann das auch so ansehen. Ja, kommen wir zur ersten Frage von unseren 15. Ich möchte Heidelbeeren pflanzen, die auch innen rot-blau gefärbt sind. Gibt es solche Sorten und wie kann ich sie pflanzen?
Die gibt es, das sind eben, du hast es vorhin erwähnt, sind sozusagen die heimischen Waldheidelbeeren, auch die teilweise skandinavischen Waldheidelbeeren. Und wir bieten die auch zum Beispiel bei uns im Shop an, ich empfehle sie aber nicht.
Ja.
Ganz einfach, die sind dort, wo sie wachsen, im Wald zu Hause. Ja. Da stimmt alles. Und genau das können wir im Garten fast nicht so nachbauen. Ja. In der Regel ist es ihnen zu nass. Also die leiden, es gibt so ein paar ältere Kulturheidelbeerensorten, die haben das auch ein bisschen, die sind so ein bisschen empfindlich auf wurzelbürtige Krankheiten, auch teilweise Phytophthora. Und sobald sie ein bisschen feuchter werden, fühlen sich die. Und eigentlich wieder das, was man meinen könnte, in einem Wald mit Baumkronen und so weiter oder einem Waldrand, da wird eben auch sehr viel Wasser immer weggesaugt, abgenommen. Und das ist im Garten nicht der Fall. In der Regel dauert die Kultur im Garten nicht so lang. Also hat man dann nur die Kulturheidelbeeren zur Verfügung. In unseren Breiten ist es vor allem Vaccinium corymbosum ist beteiligt und ja. Vaccinium angustifolium. Das sind zwei Arten, die in den mittleren und nördlichen Ostküstenstaaten der USA von Washington, von Washington D.C. Nordwärts eigentlich, New Jersey und alle diese Bundesstaaten, da wachsen die. Und die sind eigentlich unsere nördlichen Kulturheidelbeeren, Highbush Blueberries, wie sie auch heißen, reingezüchtet worden. Mhm. Und die haben ein weißes Fruchtfleisch. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, die so ein bisschen rot durchsetztes Fruchtfleisch haben. Vor allem Rubel, das ist eine der ältesten Sorten, die vom ersten Brombeerzüchter schon in den 20er Jahren gezüchtet wurde. Mhm. Und die hat so ein bisschen besser durchfärbtes Fruchtfleisch.
Ja. Ja. Okay. Ja. Nächste Frage. 2. Ich habe in meinem Garten Kulturheidelbeeren gepflanzt. Dazu habe ich sicher einen Kofferraum voll Walderde geholt und ins Pflanzbeet gemischt. Reicht das?
Ja, also die Frage kommt häufiger und die Bemerkung kommt häufiger. Also meint, wird auch häufig irgendwie, besteht einem dann, wenn man irgendwann bei jemandem zu Hause ist und dann sieht man so eine mickrige Heidelbeere und sagt man, hast du ein Moorbeet gemacht? Und sagt er, nein. Was hast du gemacht? Ja, ich habe so im Wald ein paar Schaufeln geholt. Ja. Und so. Es reicht nicht. Ja. Das heißt, die Kulturheidelbeere, über die Heidelbeere brauchen ein pH zwischen 4 und 5, vielleicht 4,5 und 5,5. Mhm. Und das erreicht man nur mit wirklich saurer Erde, eigentlich fast nur mit Torf. Oder da müsste man Chemie einsetzen. Und das will man ja auch nicht. In den Kulturen, in den modernen Kulturen wird sozusagen der pH künstlich mit Chemie laufend runtergesetzt. Ja. Im Hausgarten empfehlen wir weiterhin Torf. Das ist die beste und nachhaltigste Lösung. Und gleichzeitig muss man das Moorbeet auch gegen außen vom eindringenden kalkhaltigen Wasser schützen. Und sonst geht es nicht. Ein paar Schaufeln Walderde genügen nicht. Und das heißt natürlich nicht, dass Walderde immer sauer ist.
Ja,
das ist auch so. Thema. Es gibt auch kalkige Böden, wo Wälder wachsen. Und da kann man sich dann ziemlich täuschen.
Ja, ja. Gibt es Ausnahmen? Oder sind alle so?
Eigentlich sind alle so. Man liest immer wieder in den Zeitschriften, dass es jetzt eine Heidelbeere gäbe, die toleranter ist. Und es gibt in der Tat kleine Unterschiede. Das sind dann Heidelbeeren, die vielleicht auch 5,5 oder 6, na, sagen wir 5,5 aushalten, also ein bisschen toleranter sind als normale Heidelbeeren, zum Beispiel die Sorte Reka. Aber die dann als kalktolerant zu verkaufen, ist gänzlich fehlgeleitet. Ja. Heidelbeeren brauchen ein Moorbeet. Punkt.
Basta. Aus. Ja. Ja, kommen wir zu Frage 4. Was passiert, wenn ich eine Kulturheidelbeere einfach in meinen Gartenboden pflanze?
Genau, als Folge davon. Genau, wenn der Gartenboden nicht in einer jener Regionen sind, wo wir auch natürlich in den Gärten saure Böden haben, zum Beispiel da, wo wir unsere zweite Baumschule haben, im Ammerland, wo die Böden von Natur aus sauer sind und wo Rhododendron einfach so im Boden wachsen, da geht es natürlich, aber in 80-90% der Gartenböden funktioniert es nicht. Die Pflanze wächst zunächst im Einzelnen, im eigenen Wurzelball, wo sie ein saures Substrat hat, noch ein Jahr recht gut. Mhm. Im zweiten Jahr beginnt sie zu säbeln und entweder im dritten oder vierten Jahr stirbt sie eines unsanften Todes.
Mhm. Es ist, wie es ist. Frage 5. Wie pflanze ich eine Heidelbeere? Tief? Wie tief? Abstand?
Ich würde eher tief pflanzen, da gibt es zwar unterschiedliche Meinungen, weil wir sind bei der Heidelbeere darauf angewiesen, dass immer wieder neue Basistriebe entstehen, die wir dann brauchen können, um die Krone zu erneuern und auch kompakt zu halten. Und also eher tief pflanzen. Tief heißt, dass der obere Topfrand vielleicht 10, 15 cm mit Moorbeeterde abgedeckt werden kann. Insgesamt sollte das Moorbeet immer ein bisschen höher sein als das umgebende Land, um eben das Reinfließen von kalkhaltigem Wasser zu verbieten, Pflanzenabstand plus minus 1 Meter.
Ja, okay. Frage 6. Wie lange geht es, bis eine Heidelbeere Früchte trägt?
Schnell, auch wenn Sie eine kleine Pflanze kaufen, haben Sie meistens schon im ersten Jahr oder im zweiten Jahr ein bisschen Früchte dran. So das Handgelenkpapier, wenn Sie eine vernünftige Ernte haben wollen, dann pflanzen Sie eine Pflanze in einen 5-Liter-Topf, nicht in einem 2-Liter-Topf oder 12er-Topf oder was auch immer es auf dem Markt gibt. Da haben Sie eigentlich schon im ersten Jahr, ich sage mal, mehr als eine Handvoll Früchte. Und wir bieten auch sogenannte Luberissimi-Pflanzen im 15-Liter-Topf an. Die sind dann schon wirklich groß und buschig. Mhm. Da geht es dann schon bald in die Kilogramm rein, die man da ernten kann. Mhm. Also Heidelbeeren fruchten sehr schnell, mhm, und das nimmt die ersten paar Jahre, nimmt das dann der Ertrag linear zu.
Ja. Zusatzfrage, geht das im Topf ein paar Jahre gut oder ist das nicht zu empfehlen?
Nein, ist eine perfekte Topfpflanze vom Wurzelsystem, ja, her, die macht so ein feines Wurzelsystem, das sich einfach so ausbreitet, also das nicht grobe Wurzeln, die dann den feinen Wurzeln untergeordnet sind, sondern die bildet so ein Geflecht, ja, die eigentlich den Boden richtig durcharbeitet. Mhm. Und wenn die mehr Platz bekommen, dann durcharbeiten sie einfach den neuen Raum. Ja. Es macht die 15 Liter, die wir anbieten, die reichen dann für ein Jahr oder zwei. Längerfristig sollte schon das nicht, ja, 30, 50 und mehr, ja, Liter sein. Du kannst dich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal eine riesige Heidelbeere im Garten eines Gärtnerfreundes,
ja,
gesehen.
Ja, von Beat, genau.
Kannst du dich erinnern?
Beat Lötscher, ja.
Genau.
Ein Riesending. Fantastisch.
Und also da kann man dann wirklich auch.
Gut, bei ihm ist alles deutlich größer, genau, als normal.
Genau. Also die Heidelbeere ist eine wunderschöne Topfpflanze, ja, das kann, ja, man so sagen. Okay. Sie hat alle Vorteile, die man dafür haben muss. Und es ist auch die einfachste Form, ein Moorbeet zu konstruieren, ja, indem man halt eben den sauren Boden einfach im Topf hat. Mhm. Weil es im Topf ist, kommt kein kalkhaltiges Wasser dazu. Mhm. Wegen dem Gießwasser muss man nicht so Angst haben. Wir gießen mit sehr kalkhaltigem Wasser.
Ja,
und wir haben 5-6-jährige Pflanzen teilweise auf der Baumschule, mhm, und sehen da keinen Effekt. Also wenn das Brunnenwasser etwas kalkhaltig ist, das ist nicht wirklich, ja, ein gigantisches Problem.
Wobei ihr schon primär in Norddeutschland produziert.
Genau.
Deswegen,
genau,
ne?
Genau. Ja. Nein, nicht deswegen. Die wachsen besser.
Ja.
Die wachsen besser in Norddeutschland. Die Heidelbeeren haben nicht, dass das hier jetzt nicht ginge, geht auch.
Ja.
Aber die haben diese ganz hohen Temperaturen im Sommer nicht so gerne, bleiben sie stehen. Die wachsen dann im Herbst zu, ab zweite Hälfte August bis Ende September machen die nochmals wie einen zweiten Trieb, der relativ stark sein kann.
Ja.
Und in Norddeutschland wachsen die einfach durch und hier in der Schweiz bleiben sie eher zwischendrin mal stehen.
Ja, okay. Spannend. Ja, Frage 7. Brauchen Heidelbeeren einen Befruchter?
Das ist eine interessante Frage. Witzigerweise der erste Brombeerzüchter, wir werden noch auf ihn zurückkommen, Frederick Coville, hatte den Eindruck, dass sie selbst unfruchtbar sind, mindestens teilweise. Heute wissen wir, dass sie weitgehend selbstfruchtbar sind. Es kann sein, dass sich das Bild geändert hat, weil häufig, wenn eine Pflanze domestiziert wird, werden ja immer die fruchtbarsten Exemplare ausgewählt. Mhm. Meistens die fruchtbarsten sind eben nicht mehr gänzlich selbst unfruchtbar, sondern selbstfruchtbar, darum sind sie dann so fruchtbar. Und so das selektioniert man meistens, wenn der Mensch Pflanzen selektioniert er tendenziell meistens auf Selbstfruchtbarkeit.
Ja.
Und das Natürliche wäre ja die Selbstunfruchtbarkeit, damit die Pflanze möglichst viel Diversität produzieren kann. Und der Mensch tendiert dann zur Selbstfruchtbarkeit. Ja. Heute kann man sagen, dass die Heidelbeersorten eigentlich alle selbstfruchtbar sind. Man kann also eine Pflanze allein kultivieren. Mhm. Wenn man aber zwei Pflanzen pflanzt, dann sollte man zwei unterschiedliche Pflanzen pflanzen.
Mhm. Was heißt das, unterschiedlich?
Zwei unterschiedliche Sorten.
Mhm.
Weil nur dann diese Fremdbefruchtung funktioniert. Ja. Weil sich eben die gleiche Sorten von der gleichen Sorte zwar auch befruchten lässt, aber nicht so gut. Es gibt immer einen Boost bei Arten, die ursprünglich selbst unfruchtbar waren und dann durch die Domestikation selbst fruchtbar geworden sind. Da ist es meistens so, dass die Pflanze trotzdem lieber von einer fremden Pflanze befruchtet wird.
Ja.
Das heißt, das führt dann auch zu einem Mehrertrag. Ja. Immer wenn solche Pflanzen eben doch fremd befruchtet werden, haben wir einen kleinen Ertrag. Das spüren Sie im Hausgarten nicht, weil das dann vielleicht 20, 30 Gramm mehr sind. Aber im Erwerbsanbau ist das schon wichtig. Das ist
dann doch schon relevant.
Da ist dann doch die Befruchtung noch relativ wichtig.
Ja. Frage 8. Meine Heidelbeerpflanze wächst gar nicht mehr. Sie hat im Sommer schon rote Blätter. Sie hat aber noch ziemlich Früchte getragen. Was kann der Grund sein?
Ja, es sind zwei Gründe, würde ich sagen. Entweder stimmt der pH des Substrats nicht, des Moorbeets, oder das Moorbeet funktioniert nicht. Das führt genau zu den Symptomen. Die Pflanze fühlt sich nicht wohl, sie hat schon Herbstfärbung im Sommer und so weiter und so fort. Und die zweite Möglichkeit sind die Gmalrüssler.
Ja.
Die lieben Heidelbeeren und das Moorbeet-Substrat auch.
Zu trocken ist nicht.
Eigentlich ganz selten. Es gibt noch die andere Möglichkeit, da kommen wir nachher noch drauf zurück, Darum erwähne ich sie nicht. Es könnte ja auch noch eine Überdüngung sein. Mhm. Aber meistens sterben da dann die Pflanzen ganz ab. Und ich sehe auch nicht, dass jetzt Heidelbeeren wahnsinnig viel Wasser brauchen. Ja. Also in der Regel es kann auch sein, dass sie sehr arm steht, also wenn sie ja gar keinen Dünger mehr zur Verfügung hat, wenn sie in einem alten Topf steht, 5, 6, 7 Jahre und nie Dünger bekommt, dann wird es dann irgendwann schon mal schwierig. Aber grundsätzlich, fast in allen Fällen, die ich sehe oder wo ich Bilder bekomme, ist es am Ende der Dickmannrüssel, den sieht man meistens auch, wenn man die Blattschäden sieht. Ja. Dann schaut man sich die Blätter an, überall, wo man diese Buchtfraßschäden sieht, da ist das Dickmannrüssel. Und wenn man das nicht findet, stimmt meistens der pH nicht.
Ja, zur Halbzeit, Markus, hast du irgendeine schöne Heidelbeergeschichte auf Lager?
Ja, habe ich. Habe ich mal vor ein paar Jahren recherchiert, habe mich fasziniert. Und zwar ist es das, was ich schon erwähnt habe, ist diese Entstehungsgeschichte der Heidelbeere. Weil du hast gedacht, als ich dir erzählt habe, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, 100 Jahre, 1909. Aber für mich als Züchter ist es fantastisch, der Heidelbeere, das Fantastische an der Heidelbeere, dass sie in so kurzer Zeit entstanden ist. Es gibt ganz wenige Kulturpflanzen, die in so kurzer Zeit diese Karriere hingelegt haben. Und wie alles begonnen hat, das ist eine interessante Geschichte. Das war ein Agronom bei der USDA in Washington D.C., Frederick Coville. Und man muss sagen, diese frühen Agronomen, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, bei der USDA, die waren wirklich super gut. Ja. Die hatten eigentlich den Auftrag, den genetischen Reichtum, den Pflanzenreichtum der Welt in die USA zu bringen. Und ihr Ziel war es, neue Kulturen zu finden für die USA. Und die waren wirklich gut, das kann man heute nicht bei allen Agronomen sagen, die beim Staat arbeiten. Auch da gibt es Ausnahmen, aber wenn ich da ans Bundesamt für Landwirtschaft oder ähnliche Institutionen, die begreifen meistens nicht mal, wenn ich A und B sage oder über Züchtung diskutiere, will sie einfach keine Ahnung davon haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber damals waren das die besten Leute. Ja. Und auch wahnsinnig unternehmerisch tätig, bis an die Grenzen dessen, was erlaubt war. Oder? Und der hatte Kinder und wollte auch die Kinder nahe an der Landwirtschaft aufziehen, hat sich dann im nahen New Jersey eine kleine Farm gekauft und rundherum wuchsen Heidelbeeren. Vaccinium corymbosum, wahrscheinlich ein bisschen Angustifolium. Und da wurden auch Heidelbeeren gesammelt. Er hat sich mit den Leuten unterhalten, die Heidelbeeren sammeln. Es wurden damals schon Heidelbeerfrüchte gesammelt und dann in die nahen Großstädte an der Ostküste geschickt. Und dann hat er begonnen, halt das mal anzuschauen. Er war der Erste, der gemerkt hat, dass die Pflanze einen speziellen Boden braucht, eben diesen sauren Boden. Dann gab es ein regelmäßiges Bulletin, das von der USDA herausgegeben wurde. Da hat er mal seine Resultate beschrieben. Das hat dann eine Dame, Elizabeth White, gelesen. Alleinstehend, Farmerin oder Tochter eines Farmers, der letztlich auch diese Sammelwirtschaft gemacht hat, also Cranberries und Heidelbeeren gesammelt und verkauft hat. Und die hat sich dann bei ihm gemeldet, also ich hätte noch Land und Zeit, wenn du dann Pflanzen hast, gib mir die Pflanzen, wir testen sie. Er hat dann begonnen, Kreuzungen zu machen, Samen auszusäen, hat auch wieder Papiere geschrieben, wie man die stratifizieren muss und hat die dann zu Elizabeth White geschickt. Ich habe mir mal die Distanzen angeschaut und die waren dann wahrscheinlich zu der Zeit doch so groß, dass der jetzt nicht am Vormittag dorthin fahren konnte, mit den damaligen Verkehrsmitteln und selektionieren. Es war also doch wohl Elizabeth White, die im Wesentlichen die Selektionsarbeit gemacht hat. Ja. Er war extrem gut in seiner strategischen Denke. Der hat auch in anderen agronomischen Wissensgebieten noch brilliert. Und zwar hat er von Anfang an die Ziele festgelegt. Er hat gesehen, es geht um die Größe. Oder? Also hat er den Pflückern Lehren mitgegeben, damit die halt die Größten von ihm raussuchen und ihm die Samen oder Früchte zurückbringen, damit er weiter züchten kann. Und er hat sofort gesehen, dass die Früchte eben nicht bluten dürfen für den Transport. Und entsprechend hat er die Kriterien beschrieben, entsprechend hat er selektioniert. Und das war seine Entscheidung. Und die praktische Arbeit, denke ich, hat Elisabeth White, die übrigens zeitlebens alleine geblieben ist und auch nie die Farm ihres Vaters, die hat sie effektiv geleitet, aber offiziell durfte sie das nicht machen, weil das Damen eben noch nicht durften, aber das ist eigentlich die Heidelbeerzüchterin und bis in die 80er Jahre haben die Sorten, die von ihr und Coville selektioniert wurden, noch dominiert. Das ist zum Beispiel Blue Crop Berkeley, Jersey, Blu-ray und Rubel, habe ich gerade vorhin erwähnt.
Also die Sorten, ist auch von ihr.
Ja, genau. Ja. Kommt auch. Ja. Und dann sind es nachher nochmals ein, zwei Züchter gewesen, in der Nachfolge meistens auch USDA-Züchter, die dann bis in die 2000er Jahre eigentlich die Heidelbeerzüchtung weitgehend beeinflusst haben. Sehr wichtig ist dann gewesen, dass das Gleiche, was die gemacht haben für die gemäßigte Klimate, das haben dann die Züchter in vor allem in Florida gemacht, mit südlichen Heidelbeerarten, Rabbit Eyes und anderen Heidelbeerarten, und haben damit die Heidelbeere halt weiter adaptiert gemacht, auch für südliche Gebiete, dass du halt in Marokko eben Heidelbeeren anbauen kannst und zu Zeiten in den Norden Heidelbeeren liefern kannst, wo es vorher gar nicht möglich wird. Darum ist die Heidelbeere zu einer Ganzjahresfrucht geworden und darum auch diese riesigen Mengen Wachstumsmöglichkeiten. Also schon spannend, wie die beiden aus einem Zufall heraus, weil er ein Ferienhaus hatte und weil ihn dann die Pflanze interessiert hat, so ist da eigentlich die aktuell zweitwichtigste Beerenobstart entstanden.
Ja, sehr spannend.
Wie sind deine Erfahrungen so? Hast du Heidelbeeren im Garten oder hattest du
früher? Ja, von dir natürlich, ja. Ja, früher war es so ein bisschen gespalten. Also meine Eltern haben mir mehr oder weniger eingeimpft, dass diese Strauchheidelbeeren nicht so gut sein wie die Waldheidelbeeren. Früher hatten wir auch, wir gingen sammeln auch ab und zu mal. Oder?
Das hat man Wanderferien.
Ja, ja, so. Und das war irgendwie abgespeichert. Oder? Und mir geht es eigentlich so wie dem Konsumenten, glaube ich, allgemein. Ich gewinne sie immer lieber, ich habe sie sehr gern. Und was ein bisschen ein Problem ist bei mir zu Hause, weil ich selten zu Hause bin, ich bin ja immer am Arbeiten in der Agentur, dass ich dann den Zeitpunkt verpasse, um die Pflanzen zu schützen. Wenn Blue Crop so reift ja folgend, oder? Und das ist ein bisschen schwierig. Also dann haben auch
die Vögel
etwas davon, oder? Und ich nicht so viel.
Ja.
Das ist eigentlich mein Hauptproblem. Die hier stehen, das ist wunderbar.
Ja. Okay, ja.
Also sehr lieb geworden, wenn
man mal ein Moorbett eingerichtet hat, dann kann das auch sehr lange funktionieren.
Also sie stehen natürlich alle im Topf rum.
Bei dir stehen sie im Topf, zu Hause auch.
Ja.
Also der Topf als einfaches Moorbett.
Ja.
Genau. Das ist wirklich so.
Ja, fahren wir weiter mit den Fragen. Frage 9. Meine Heidelbeere treibt nicht mehr aus, sie ist dürr. Schon im Herbst nach der Pflanzung, im Sommer sind einige Triebe abgestorben. Was habe ich falsch gemacht? Ist sie erfroren?
Nein, ist sie wahrscheinlich nicht. Ich meine, dass dies der Fall ist, den wir relativ häufig sehen. Zum ersten Mal habe ich das erlebt, das war sehr rentabel. War ziemlich in der Anfangszeit meiner Baumschulkarriere. Da hatte ich damals einem Obstbauern irgendwie 100 Heidelbeerstöcke verkauft. Das war damals ein großes Geschäft. Und nach zwei, drei Wochen lief der plötzlich an einem Sonntag durch meine Baumschule. Und da habe ich gefragt, was ist denn los? Was machst du da? Was suchst du? Er wollte schauen, ob meine Heidelbeeren noch leben, denn seine seien tot, oder?
Alle.
Hä? Ja, der hatte gedüngt. Und zwar stickstoffbetont und viel. Und Heidelbeeren sind salzempfindlich. Brutal salzempfindlich, würde man nicht glauben.
Ja.
Es ist so, dass Heidelbeeren in der modernen landwirtschaftlichen Kultur, die werden täglich fertigiert, die bekommen täglich Dünger, aber in sehr kleinen Dosen. Und das wird zeitnah gemessen. Da gibt es ein Regelsystem, da wird gemessen, wie viel bekommen die.
Ja.
Und dann wird das optimiert, auch vom pH-Wert natürlich her. Und die sind da sehr heikel. Und wenn die haben sehr schnell einen versalzenen Boden und dann kommt es zu Trockenschäden. Das heißt, dass dann die Salzkonzentration im Bodenwasser höher ist als in der Pflanze und dann kann die Pflanze kein Wasser mehr aufnehmen und dann vertrocknet sie. Und der hatte so eine Aufschüttung in einem Hang, ich weiß noch heute genau, wenn ich an der Autobahn da vorbeifahre, ich erinnere mich jedes Mal, 30 Jahre später noch, der hatte so eine Aufschüttung gemacht mit Kompost und Rinden und am Schluss noch ein bisschen in die Pflanzbeete rein Torf, und da hat er gepflanzt. Und dann war es relativ trocken noch. Dann hat er gepflanzt, war schon ein bisschen gegossen und gedüngt. Und dann war halt, hat sich der mineralische Dünger aufgelöst und war halt, was hat passiert. Das passiert nicht selten im Hausgarten auch. Folge, man sollte nie klassischen mineralischen, wasserlöslichen Düngen bei Heidelbeeren einsetzen. Wir empfehlen wirklich, dass man da entweder einen Flüssigdünger einsetzt, da haben wir zum Beispiel Instant Blue heißt es, glaube ich, Fruitylizer Instant Blue, der speziell für Heidelbeeren ist. Oder man nimmt halt den umhüllten Langzeitdünger, der übrigens auch eine leicht saure Wirkung hat. Da kann nichts passieren, aber einfach so ein Stickstoffdünger oder einen Beerendünger hinzuwerfen, das funktioniert bei den Heidelbeeren nicht, das ist viel zu gefährlich.
Ja. Die neuen Schafwollpellets?
Nein, die sind relativ kalkhaltig.
Ah, okay.
Das passt leider nicht, haben wir auch gedacht, aber die haben einen sehr hohen pH. Und das muss man, also das ist jetzt, wenn man das einmal macht, ist das nicht schlimm, aber das würde ich jetzt nicht systematisch einsetzen.
Ja. Okay. Gut, Frage 10. Wie winterhart sind Heidelbeeren?
Die Northern Highbush Blueberries, also die, die aus dem Vaccinium Corymbosum und dem Angustifolium gezüchtet wurden von Coville und White und allen, die sind relativ gut winterhart. Es kann mal sein, dass eine Triebspitze, weil die ja, ich habe gesagt vorhin, dass die im Herbst noch so einen Zusatzwuchs haben, zwischen Mitte August und September, und Oktober, da kann der mal so ein bisschen zurückdörren. Für Hochlagen, wirklich kalte Lagen, zum Beispiel wenn im Südtirol in der Höhe noch Heidelbeeren gepflanzt werden, ist die beste Sorte, ist die Sorte Duke.
Ja.
Übrigens, weil die einen noch höheren Anteil Vaccinium Angustifolium in ihrem Blut hat und die kommt noch mehr aus dem Norden und entsprechend ist die noch winterhärter. Aber eigentlich in Mitteleuropa in keinem Fall ein Problem.
Ja, okay. Frage 11. Kann ich Heidelbeeren auch im Kübel, Trog anbauen? Wie groß müsste der Topf sein und wie kann ich die Pflanze überwintern?
Wie gesagt, kein Problem, wir haben schon darüber geredet. Ja. Die Pflanze ist prädestiniert eigentlich für den Topf. Eigentlich ist es auch eine Zierpflanze. Wir haben fast die farbigen Trieben, die gelb bis rot sein können, je nach Sorte. Dann haben wir den farbigen Austrieb, dann die Blüte, dann die Früchte.
Wunderschön.
Also im Herbst die Herbstfärbung. Es gibt Sorten, die werden leuchtend rot. Zum Beispiel Little Blue Wonder, eine kompakte Angustifolium-Heidelbeere, die wird wirklich... Also grellrot, da wird es einem schon fast, bekommt man schon fast Kopfweh, wenn man das sieht, oder? Also es ist eigentlich eine wunderschöne Zierpflanze, wie prädestiniert. Ab 15 Liter sind sie dabei, wenn es längerfristig dauern soll, sollten es schon mal 50 Liter sein.
Ja, okay. Frage 12. Ich möchte Heidelbeeren in einer Höhenlage auf 1200 Metern anbauen. An einem sehr milden Ort. Geht das? Welches ist die beste Sorte?
Genau, geht. Und ich habe schon vorhin gesagt, die beste Sorte ist Duke. Wenn man wirklich so ein bisschen an die Grenze des, alle anderen Sorten gehen wahrscheinlich auch. Ja. Aber die hat auch viel weniger auf dieses Zurückdorren. Und ich weiß, dass die vor allem im Berganbau relativ intensiv angesetzt, angepflanzt wird.
Ja. Frage 13. Meine Heidelbeere macht so komische, lange Wasserschosse direkt aus dem Wurzelstock. Ich nehme an, dass ich die entfernen muss.
Das ist relativ häufig so. Die Leute haben da gerne den, verwechseln da gerne etwas. Die haben irgendwie gelernt, Wasserschosse sind diese langen Triebe und die gehören weg. Erstens gehören die auch bei den Obstbäumen nicht immer weg, aber das haben sie halt gelernt. Und dann sieht man so diese künstlichen Langtriebe, meterlang manchmal, 50 cm lang, die aus der Basis kommen. Die sehen auch farblich so ein bisschen anders aus als andere Holz. Man denkt manchmal sogar, das könnte ein Unkraut sein oder irgendwas anderes. Und nein, das sollten sie sein lassen, weil das ist die Zukunft ihrer Heidelbeeren. Längerfristig werden das die Triebe sein, die Früchte sein und die alten Triebe werden entfernt. Die Heidelbeere hat wie andere Fruchtpflanzen auch die Tendenz, dass sie eben nur am letztjährigen und vorletztjährigen Holz fruchtet. Und das heißt, die Fruchtzone wächst immer mehr nach oben. Also muss ich den Strauch erneuern.
Ja. Also erneuern heißt ganz unten.
Genau. Ja. Immer wieder Triebe rausnehmen, so ab 4-5-jährig immer wieder Triebe rausnehmen. Oder aber alte Triebe auf eine tiefe Verzweigung runterschneiden, wo ein jüngerer Trieb eben entstanden ist.
Frage 14. Ich habe gehört, dass man Heidelbeeren nicht schneiden muss. Stimmt das?
Das ist eigentlich die gleiche Diskussion, die wir geführt haben. Das war so, vor 30 Jahren war das so ein bisschen das Thema. Die muss man eigentlich nicht schneiden, die waren neu. Niemand hatte ältere Pflanzen. Es gab so ganz wenige Pioniere. Ich habe auch so ein paar Pflanzungen gesucht. Die hatten dann so bis zu 3 Meter hohe Heidelbeeren in ihren Gärten oder in ihren Pflanzungen. Gab es auch in der Schweiz so die Heidelbeerpioniere. Die hatten auch nicht gewagt, ihre wertvollen Stücke zu schneiden.
Ja.
Aber es ist so, wie ich es vorhin gesagt habe, wie andere Strauchbeeren auch, Johannisbeeren, Stachelbeeren, fruchten sie am jüngeren Holz und da am besten. Und im alten Holz eigentlich nicht, also verkahlt die Pflanze, die Fruchtzone wandert nach oben, unten habe ich nur noch einen unproduktiven Holzkörper und die Pflanze liebt es also, wenn wir nach 4-5 Jahren beginnen, jedes Jahr mindestens einen Trieb, alten holzigen Trieb, das dickste rauszuschneiden und die neuen Sachen, die aus der Basis oder als tiefe Verzweigungen entstehen, eben stehen zu lassen. Ja.
Okay, finale Frage 15. Was sind die größten Fehler, die man bei einer Heidelbeerkultur machen kann?
Ja, es ist immer das Gleiche. Kein richtiges Moorbett machen oder keine richtige Moorbetterde für den Topf benutzen. Das ist überraschend viel. Es ist nicht nur so, dass die Heidelbeere extrem erfolgreich ist, weil sie so häufig gepflanzt ist. Wir verkaufen auch so viele Heidelbeeren, weil so viele Heidelbeeren kaputt gehen. Ja. Und das sieht man immer wieder auch im weiteren Bekanntenkreis, wenn man so ein bisschen schaut und sieht. Robert, unser Betriebsleiter, schätzt, dass es die Hälfte der Heidelbeeren sind, sogar, die relativ schnell das Zeitige sehen. Ja. Ich sage mindestens ein Drittel, weil es war früher noch extremer, aber es ist halt noch so vielfach, glauben mir das die Leute nicht. Mhm. Ich sehe schon, wenn ich es ihnen erzähle, leider kann ich sie jetzt zu Hause vor YouTube am Podcast nicht sehen, aber ich vermute, der eine oder andere ist und der denkt, mit Recht selbstverständlich, dass er schlauer ist als ich. Das sind sie, genau. Aber bei dem Fall bitte glauben Sie für einmal, was ich Ihnen erzähle, wenn Sie kein Moorbett machen und das Einfachste im Garten ist Torf, alles andere richtige Ersatztorfprodukte, die wirklich längerfristig sauer wird, sind, gibt es eigentlich nicht, beziehungsweise müssten laufend mit sauer wirkenden Chemikalien behandelt werden. Das ist nicht das Ziel im Garten, aber ein richtig gut gemachtes Moorbett mit Torf und natürlich auch Kompost und Rindenprodukten, das hält gut und gern 20, 30 Jahre. Also meine Eltern hatten einen einfachen Torfmulsack eingegraben, das hatte ich ihnen gemacht. Ja. Und das hat 25 Jahre lang mit zwei Heidelbeerstöcken wunderbar funktioniert. Ja. Das ist, glaube ich, der größte Fehler. Und das andere ist, nicht den Fehler zu machen mit dem normalen mineralischen Beerendüngen. Das ist wirklich vor allem bei frisch gepflanzten Pflanzen sehr gefährlich. Gut für uns, weil wir dann nochmals eine Heidelbeere verkaufen können.
Sehr schön. Ja, als Zusammenfassung, die Heidelbeere ist ja ganz offensichtlich sehr erfolgreich in den letzten Jahrzehnten. Vor allem hat es so richtig zugenommen. Man sieht überall Heidelbeeren zum selber pflücken auch. Kannst du die Vorteile von der Heidelbeere nochmals so kurz und knackig zusammenfassen?
Also für den Garten sicher mal, weil es ist auch wichtig, nachher dann für die Frucht, für den Garten, weil es eine schöne Zierpflanze ist. Ja. Vom Holz angefangen über den Austrieb, die Blüte, die definitiv. Frucht und die Herbstfärbung. Und eigentlich auch einfach zu kultivieren. Mhm. Es ist insgesamt keine einfache Pflanze, weil ich dieses verflixte Moorbeet brauche, aber im Topf ist das Moorbeet schnell hergestellt, indem ich halt einfach eine Moorbeeterde bestelle oder kaufe und da in den Topf rühre und das Problem, das Kind ist gegessen, oder? Und das Problem ist gelöst. Also kein Problem. Darum im Garten sehr beliebt, auch Überwinterung des Topfes kein Problem. Alle unsere Heidelbeeren stehen über den Winter auch draußen. Mit einer Ausnahme, das gilt nicht für die halb immergrünen Heidelbeeren. Es gibt neben diesen nördlichen Heidelbeeren auch halb immergrüne Heidelbeeren. Mhm. Da gehört zum Beispiel bei uns Pink Lemonade dazu. Ja. Da gehört Buddy Blue dazu, Sunshine Blue und auch Blue Drop. Nicht Blue Crop, sondern Blue Drop. Das ist eine halb immergrüne und die sind nicht absolut winterhart. Die sollten vor allem über den Winter gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden und nicht so direkt diesen Tag-Nacht-Unterschieden ausgesetzt sein, vor allem wenn der Boden gefroren ist. Wenn dann die Sonne auf die Blätter scheint, verdunsten die Wasser, das unten nicht nachgeliefert werden kann und es kommt so zu Schäden. Ja. Aber normale Heidelbeeren, Northern Highbush Blueberries wie Blue Crop, Blue Roma, Blue Dessert, unsere Sorten, die können problemlos im Kübel überwintern werden, die stehen auch bei uns in allen Baumschulen in der Schweiz und in Deutschland draußen. Ja. Also kein Problem. Das sind die Vorteile. Und die Frucht. Die Frucht kann leicht geerntet werden. Sie ist doch relativ groß. Heidelbeeren 1,5 bis 2 cm.
Gefühlt werden sie immer größer.
Die dicken Blauen sind die gleichen Sorten. Das sind eigentlich mehr die Kulturmaßnahmen. Weil witzigerweise knapp diese Größe, die heute gefordert wird, die hat schon Coville in seinen Testbüchern schon dargestellt.
Drin. Ja. Also es ist nur eine Frage der Kultur.
Eher. Ja. Es gibt jetzt ganz neue Sorten, da ist es eher eine Sortenfrage, aber sonst ist es eher eine Frage der Kultur. Ja. Also es gibt Unterschiede, aber dass man das Maximum aus den Sorten rausholt. Und es ist die Größe, dann ist es diese Convenience, weil es eben, wie gesagt, sauber gegessen werden kann, halt wie eine Pille, intus und weg. Mhm. Und dann ist es ein Geschmack, ein Aroma, das zwar gut ist, auch typisch Heidelbeeren, aber so ein bisschen everybody's darling, man wird niemand finden, der das nicht gut findet. Mhm. Man wird allerdings auch wenig Leute finden, die absolut Fan sind und sterben für diesen Geschmack, das wird es nicht geben. Aber dieses Mittendurch, dieses Angenehme, diese einfache Verwendung, diese moderne, natürliche Selbstverpackung, Frucht als Pille, das führt dann dazu, dass die Heidelbeere als Frucht so erfolgreich ist. Ähnlich wie die Pflanze eben im Garten, weil sie eben auch eine Zierpflanze ist.
Ja, perfekt. Herzlichen Dank, Markus, für diese Ausführungen. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Videopodcast gefallen hat. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was wir erzählen. Testen Sie selber aus im eigenen Garten und gärtnen Sie weiter.
Gärtnen Sie weiter, danke.
Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.